Das Thema von heute, ihr seht schon mehr oder weniger hier vorne, es geht ums Einladen. Warum lade ich ein? Ich habe heute mein VIP-Kärtchen dabei und ich hoffe, dass jeder von euch auch mindestens eins hat. Ob ihr es jetzt dabei habt oder nicht, ist egal. Vielleicht habt ihr es auch schon so verinnerlicht, dass ihr es im Herzen mittragt. Aber ich gucke da immer wieder drauf und ich bewege diese Personen im Gebet. Ob das jetzt jeden Tag eine Minute ist, ich weiß es nicht. Aber es ist mir sehr wichtig geworden, für diese drei Frauen, für diese drei VIPs zu beten. Und mein Wunsch ist es, und ich denke, das ist auch euer Wunsch, dass diese Person eines Tages auch an Jesu Tisch Platz nehmen. So wie die jetzt hier an so einem Hammer, schön gedeckten, reich gedeckten Tisch Platz nehmen. So sollen diese Personen, ob es Männer, Frauen, Kinder, Erwachsene sind, eines Tages an Jesu Tisch Platz nehmen. Und ich kann euch sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass diese drei Personen mehr oder weniger freiwillig hier Platz genommen haben, zumal ich das ja auch gar nicht kochen musste, sondern ich kann es einfach sehen, es sieht super aus und ihr dürft es genießen. Haut ruhig rein. Diese Essensaktion heute Abend ist nicht nur ein Witz, sondern die lehrt uns ein wichtiges geistliches Prinzip. Und das sollen wir nie vergessen. Das Prinzip im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor wir andere zu diesem Essen einladen. Was meine ich damit? Ich glaube, wenn wir Christen werden, dann tappen wir immer wieder in diese Falle. Wir sagen, okay, ich bin zum Glauben gekommen oder Menschen kommen zum Glauben und denken dann, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich was leisten, jetzt kommt es wirklich auf mich drauf an. Und auch wenn wir schon länger, schon mehrere Jahre oder wie lange auch immer mit Jesus unterwegs sind, tappen wir doch immer wieder in diese Falle. Für einen Moment haben wir begriffen, was Gnade heißt, aber im nächsten Moment denken wir wieder, boah, ich muss doch Gott irgendwie beeindrucken. Ich muss ihm doch zeigen, was ich kann, was ich drauf habe. Und dann wird der Glaube krampfhaft. Es wird anstrengend. Es wird gezwungen. Und das eben genannte Prinzip wird missverstanden und nicht mehr gelebt. Und auch Evangelisation, also die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben, wird zum Druck. Im Reich Gottes wird zuerst gegessen, bevor man Essen verteilt. Und das geschieht nicht nur einmal, nicht nur dann, wenn ich Jesus in mein Leben reinlasse, wie bei so einem ersten Candlelight-Dinner. Nein, diese Tatsache bleibt, das ist ein Lebensstil. Ich setze mich immer wieder hin. Ich lasse mir immer wieder einschenken. Ich kann das genießen, ob es Brot ist, ob es Käse ist. Es ist alles in Fülle da. Ich darf das genießen. Ich bin eingeladen. Was glaubt ihr, ist es den drei Menschen wirklich schwer gefallen, die anderen drei einzuladen, nachdem sie hier saßen und schon gekostet haben? Ich glaube nicht. Vielleicht sind sie ein bisschen schüchtern gewesen, aber sie haben das schon geschmeckt, sie haben schon gemerkt, das ist was Gutes. Ich werde hier nicht irgendwie bloßgestellt, sondern es ist was Gutes, was ich einnehme und das kann ich weitergeben. Zu sowas Gutem, da muss ich doch andere einladen. Aber anstatt, dass ihr jetzt diese sechs Personen beneiden müsst, müsst ihr nicht, wollen wir auch ein bisschen gute Nahrung aufnehmen. Wir wollen uns auch sättigen und zwar mit Gottes lebendigem Wort. Und es gibt im Alten Testament eine Geschichte, die veranschaulicht unser geistliches Prinzip wunderbar. Ich möchte die Geschichte kurz zusammenfassen. Sie steht in 2. Könige, Kapitel 6 und 7. Schauplatz dieser Geschichte ist die Stadt Samaria im Nordreich von Israel. Samaria ist seit einiger Zeit von einem feindlichen Heer umlagert. Die Belagerer wollen die Stadt aushungern lassen. Ja, und dann sollen die Bewohner aufgeben. Das war damals eine übliche Kampftaktik. Und ich glaube, dass es der Teufel heutzutage immer noch so macht. Lass sie mal verhungern, dann geben die schon auf. Also seit einigen Tagen und Wochen leben diese Menschen in Samaria im Belagerungszustand. Und sie haben nichts mehr zu essen, überhaupt nichts mehr. Und was dann passiert, ist extrem und grausam, wirklich ekelhaft. Ich will das nicht alles genau erzählen, nur so viel. Die Leute essen Taubenmist und bezahlen dafür Geld. Sie essen Eselsköpfe. Es ist also ein ekelhafter, furchtbarer Zustand. So geht es den Leuten in Samarien. Ziemlich dreckig, könnte man sagen. Und nun gibt es da vier Männer, die halten sich draußen auf, außerhalb der Stadtmauern, vor dem Stadttor, denn sie sind krank. Sie leiden an Aussatz, einer ansteckenden und gefürchteten Hautkrankheit. Also aus Quarantänegründen müssen die jetzt außerhalb der Stadt leben. Und vermutlich haben sie sich da schon irgendwie Hütten errichtet, aber die sind wahrscheinlich auch schon in die Hand der Belagerer gefallen. Und jetzt sind sie da draußen, hinter den Stadtmauern und das geschlossene Tor vor sich und dann noch das feindliche Heer. Und sie haben ein Problem. Als Aussätzige stehen sie vermutlich nicht oben auf der Liste, wenn es darum geht, Essen zu bekommen. Diese Menschen hungern also noch mehr als die Menschen in der Stadt. Das ist also die Ausgangssituation für das, was jetzt passiert. Die vier Männer vor dem Tor diskutieren miteinander. Versetzt euch mal in ihre Lage. Du weißt, du wirst in den nächsten Tagen oder vielleicht auch schon Stunden sterben. Du hast keine Kraft mehr, kein Essen, kein Trinken. Und dann hat einer von diesen Vieren eine glorreiche Idee. Er steht auf und sagt, hey, hört doch mal zu. Sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir draufgehen? In die Stadt zu gehen macht keinen Sinn. Dort können wir auch nur verhungern. Aber nee, lass uns doch ins feindliche Lager gehen und schauen, ob wir dort nicht irgendwie was zu essen bekommen. Vielleicht rennen die alle davon, weil wir ja ansteckend sind. Wenn sie uns am Leben lassen, haben wir doch Glück. Und wenn nicht, sterben müssen wir doch sowieso. Also gehen die Männer bei Einbruch der Dunkelheit los und was sie dort vorfinden, übertrifft ihre kühnsten Erwartungen. Das Lager ist leer. Die Feinde sind weg. Von Gott vertrieben. Keiner mehr da. Und das Schärfste, sie haben alles zurückgelassen bei dieser Flucht. Esel, Pferde, Kleider, Gold, was weiß ich, Werkzeuge, was sie da alle vorfinden. Aber das Wichtigste natürlich, es gibt Essen und es gibt Trinken. Das Lager war also wie ein Supermarkt ohne Bezahlung. Einfach reingehen und mitnehmen. Alles war im Überfluss vorhanden. Eine riesengroße Schatzkammer. Und jetzt hören wir, was diese vier Menschen gemacht haben. Die vier Aussätzigen gingen in eines der nächstgelegenen Zelte und aßen und tranken sich erst einmal satt. Das ist doch das Naheliegendste, oder? Erst mal den eigenen Hunger stillen, dieses Loch im Bauch stopfen. Sie sagen sich, jetzt lassen wir es uns mal richtig gut gehen. Jetzt genießen wir das, jetzt essen wir, was wir können. Dann nahmen sie alles Silber und Gold und die Gewänder, die sie in dem Zelt fanden. Die bedienen sich einfach. Sie nehmen, was sie bekommen können. Das ist eine geistliche Haltung. Nimm von Gott, was du erhalten kannst. Und sie versteckten alles außerhalb des Lagers. Sie trauen der Situation noch nicht so ganz. Die Feinde könnten ja plötzlich doch wieder zurückkommen. Danach gingen sie in ein anderes Zelt, holten auch dort alle Kostbarkeiten heraus, brachten sie weg und versteckten sie. Diese vier Aussätzigen sind uns ein Vorbild. Warum? Ja, weil sie Hunger haben. Weil sie ohne diese Nahrung gar nicht leben können. Und weil es genau diese Nahrung ist, die ihnen das Leben rettet. Sie nehmen sie alles, was sie bekommen können. Wann hast du dich das letzte Mal bei Gott genährt? Wann bist du bei Gott satt geworden? Und damit meine ich jetzt nicht den letzten Gottesdienstbesuch oder wo du das letzte Mal eine Bibel gelesen hast, stille Zeit, sondern wo du wirklich Zeit mit Jesus verbracht hast. Nahrung für deine Seele, die Nöte ausgebreitet, mit den Bedürfnissen, mit allen Frustrationen zu Jesus zu gehen. Etwas, was eben nicht organisiert ist, sondern etwas ganz Persönliches. Vielleicht ein Spaziergang, wo du sagst, Jesus, ich bin da. Ich brauche dich so dringend. Wann bist du das letzte Mal bei Jesus satt geworden? Und die andere Frage, von was ernährst du dich? Dein Inneres wirklich? Was stillt diesen Hunger in deinem Inneren? Die Geschichte von den Menschen ist noch nicht fertig. Nachdem die vier sich satt gegessen haben, einfach mitgenommen haben, was sie kriegen konnten, sagen sie zueinander: Das ist nicht recht, was wir da tun. Heute ist ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis morgen für uns behielten, wir würden uns schuldig machen. Kommt, wir gehen in die Stadt zum Palast des Königs und wir melden dort, was geschehen ist. Heute ist ein großer Tag. Wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Es ist nicht recht, wenn wir diese gute Nachricht für uns behielten. Merkt ihr was? Eine gute Nachricht. Die haben nicht nur die Männer damals gehabt, sondern die haben wir heute. Jetzt, hier. Es ist nicht nur eine gute Nachricht, es ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Denn es ist alles an Jesus, dass wir leben, dass wir Kraft haben, dass wir zu essen bekommen, dass es uns gut geht, dass wir Hoffnung haben. Und immer wieder kommen wir zu ihm, auch in unseren Gottesdiensten, im Lobpreis, im Gebet. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir unsere Gottesdienste, unsere Gemeindeangebote, alles, wie wir das zu einer echten geistlichen Erfahrung machen können. Mir wurde durch die 42 Tage neu bewusst, es ist nicht recht, wenn wir uns an der guten Nachricht immer wieder sättigen, essen, essen, essen und behalten diese Nachricht für uns. Wir machen uns schuldig. Da gibt es eine Stadt voller Menschen um uns herum, die hungern, die verhungern. Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Bei manchen denke ich, oh nee, die sind doch in Ordnung, die sind doch alle gesund. Aber wenn man genau hinschaut, wenn man mal hört, wenn man richtig hinhört, sich interessiert, dann bekommt man mit, was sie für einen Hunger leiden, was sie für Nöte haben, wie wenig Hoffnung sie haben, Perspektivlosigkeit. Ihnen fehlt diese Leichtigkeit, die alleine Jesus durch sein Kreuz, durch seine Vergebung, durch seine Auferstehung bringt. Ihnen fehlt das Leben. Und wir, wo wir essen, wo es Leben im Überfluss gibt, Nahrung für die Seele, wir haben diese gute Nachricht. Und wir behalten sie hoffentlich nicht für uns. Denn wenn wir das täten, wir würden uns schuldig machen. Und das ist eine steile Aussage. Aber wir dürfen uns eben nicht von dieser Menschenfurcht, oh, was wird der denken, was wird er sagen, oder vor Stolz oder vor anderen Faktoren gefangen nehmen oder uns abbringen lassen, Jesus dieser Welt zu verkündigen. Denn das Licht, Jesus, muss in die Finsternis, muss in diese Stadt. Und wir sind seine Botschafter. Und nicht aus Zwang, sondern freiwillig, weil wir überzeugt sind, dass Gottes Liebe zu den Menschen muss. Wozu, wohin und wie lade ich ein? Was ist das für eine gute Nachricht, die wir haben? Sie fängt eben damit an, dass wir uns selber bei Jesus nähren, satt werden bei ihm. Wenn wir nicht bei ihm gegessen haben, was hätten wir dann zu erzählen? Wenn wir nichts mit Jesus erleben, wie können wir dann anderen das weitergeben, Zeugnis geben? Was wäre unsere Botschaft? Was essen wir? Ach, die haben hier lecker Brot zum Beispiel. Die essen übrigens gar nicht. Die sind hier, die hören zu. Komisch, die haben keinen Hunger. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Glaubst du das? Brot ist etwas Elementares. Man lernt es in Deutschland wirklich zu schätzen, wenn man mal im Ausland war, dieses Grundnahrungsmittel in so einer Vielfalt. Brot schmeckt gut. Ihr wisst es bestimmt, so frisches Brot. Hammer, da muss gar nichts drauf, Hauptsache Brot. Und es macht satt. Bei Jesus finden wir Ruhe. Da hört unsere ständige Suche nach irgendwas, nach irgendwem auf, weil wir bei ihm gesättigt werden. Und dann wird uns klar, ich kann und muss es anderen nicht recht machen. Es ist wichtig, dass ich mein Leben allein nach Jesus ausrichte. Wenn ich ihm mein Leben anvertraue, der sein Leben für mich gegeben hat. Das war das Brot. Jesus gibt uns auch zu trinken. Wer an mich glaubt, sagt er, wird keinen Durst mehr haben. Was gibt es bei Jesus zu trinken? Die haben Sekt da. Alkoholfrei auch. Sekt soll uns jetzt einfach mal den Heiligen Geist verkörpern. Wir haben den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, der in uns lebt, der uns führt und der uns leitet, der uns hilft, für andere zu einer Brücke zu Jesus zu werden. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 13 zu der Frau am Brunnen: Wer dieses Wasser trinkt, das aus dem Brunnen, der wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt. Wahnsinnig, diese Worte. Und damit meint er den Heiligen Geist. Genau, Tom, richtig. Der unseren Durst nach Leben stillt, unseren Durst nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Freiheit, nach Gerechtigkeit, nach allem. Und er ist es auch, der die Früchte in uns bewirkt aus Galater 5, so wie Frieden, Liebe, Geduld. Es ist Wahnsinn, was der Heilige Geist da alles bewirkt. Bei Gott gibt es für den Hunger, für unseren Durst, nicht nur ein Einheitsbrei oder kaltes Wasser. So wie Gott die Welt in ihrer Vielfalt geschaffen hat, so deckt er auch uns ganz vielfältig den Tisch. Ich glaube, ihr müsst nachher mal nach vorne kommen, um zu sehen, was da alles ist oder war. Das ist eine große Vielfalt. Und nicht nur das, sondern Gott schenkt uns auch Begegnungen, Begegnungen mit ihm, mit Menschen, in der Natur, Dinge, die uns aufbauen, die uns gut tun, die wir brauchen für uns. Das ist unsere gute Nachricht. Wir laden andere Menschen ein, bei diesem Gott satt zu werden. Wohin? Wohin laden wir ein? In unsere Gottesdienste? Wir haben gute Gottesdienste hier in der Glocke. Wir geben uns Mühe, ob es jetzt die Pastoren, die Prediger, die Gottesdienstleiter, die Musiker, die Techniker, der Catering, die im Kinderprogramm, die im Putzteam. Die Liste ist ja ewig lang. Ihr wisst es, weil ihr ja Teil dieser Gemeinde seid. Gute Gottesdienste wollen wir machen. Wow. Aber wisst ihr was? Es geht nicht um diese Gottesdienste. Es geht auch nicht um die Glocke als Gebäude, obwohl das echt ein tolles Gebäude ist, sondern es geht um die Botschaft. Die Botschaft, die die Menschen hören. Und diese Botschaft gibt es in den Gottesdiensten. Was ist das für eine Botschaft? Es gab mal einen Pastor, der ist öfter mit dem Flugzeug geflogen. Und jedes Mal, wenn er so in seinem Sitz sitzt im Flugzeug, der Nachbar kann ja nicht großartig abhauen, hat er die Bibel gelesen, weil er wusste, dass das Gelegenheiten zum Gespräch gibt. So auch in der folgenden Situation. Während dieser Mann im Flugzeug sitzt und in der Bibel liest, sagt der Geschäftsmann neben ihm, der Zeitung liest: Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Warum lesen Sie die Bibel? Das ist doch ein veraltetes Buch, oder? Da steht doch nichts Neues drin, keine wichtigen Themen. Können Sie mir sagen, warum Sie da in diesem Buch lesen? Und der Pastor sagt ihm Folgendes: Wissen Sie was? Ich glaube, dass in der Bibel drei Antworten auf die wichtigsten Lebensfragen stehen. Der Geschäftsmann dachte: Der kennt mich doch gar nicht, woher will der das wissen? Und der Pastor sagt, die drei wichtigsten Fragen in ihrem Leben sind Sünde, Schmerz und Tod. Diese drei Fakten. Der Geschäftsmann schaute ihn natürlich etwas komisch an, aber dann kamen sie in Dialog miteinander und der Pastor konnte ihm erklären: Erstens, die Auswirkungen des Lebens, das an Gott vorbeizielt, das ist Sünde. Wie gehst du damit um, wenn du versagt hast? Wenn du auf die Schnauze gefallen bist, was machst du dann? Zweites Thema ist Schmerz. Wie gehst du mit den Sachen um, die Leid in deinem Leben verursachen? Was machst du da? Und die dritte Sache ist die Frage nach dem Tod. Die Unsicherheit. Was passiert dann? Hast du eine Perspektive, die darüber hinausgeht? Wir haben wirklich eine Botschaft, die auf alle drei Fragen eine tragfähige Antwort gibt. Wenn ihr am Donnerstagabend, der letzte Kleingruppenabend, in die Glocke kommt, dann werdet ihr üben, diese Botschaft zu erzählen. Wow! Ich bin schon gespannt. Letztes Mal ging es nämlich darum, die eigene Geschichte mit Jesus zu erzählen, aber heute geht es darum, die Geschichte Gottes, die Geschichte von Jesus zu erzählen. Ich nehme das im Schnelldurchgang sozusagen vorweg, denn manchmal gibt es Momente, in denen die Zeit reif ist, unsere Freunde herauszufordern. Ihr seht es nicht, ne? Ich kann mal gucken, ob ich das besser hinkriege. Ja. Die Freunde herauszufordern, ihr Leben Jesu anzuvertrauen. Entscheidung zu treffen. Und dabei hilft uns die bekannte Geschichte, die wir alle schon tausendmal gehört haben, vom verlorenen Sohn aus Lukas 15. Das ist eine wahnsinnsgute Veranschaulichung, die Jesus damals den Zöllnern, den Sündern, den Schriftgelehrten, den Pharisäern erzählte. Und es geht in dieser Geschichte um vier folgende Hauptelemente. Um Gott, um uns, um Jesus und um dich. Und es fängt an mit Gott. Mit Gott verhält es sich wie mit einem Vater, der zwei Söhne hatte. Eins, zwei. Und sie lebten zusammen und es war eine völlige Harmonie. Wunderschön. Der jüngere Sohn aber, der sagt eines Tages, nee, Papa, ist gut, ich gehe. Ich will woanders hin. Gib mir mein Erbe, ich gehe weg. Und er macht sich auf den Weg. Ihr kennt die Geschichte. Er landet hier unten. Kein Geld mehr, keine Freunde. Nichts mehr. Er landet bei den Schweinen. Und da geht es ihm richtig dreckig. Ja, ich kann nicht so gut malen, aber das ist egal. Ihr könnt euch das ja auch denken. Was hat stattgefunden? Es hat der Bruch stattgefunden. Der Sohn ist weg vom Vater. Ursula, du siehst es, ne? Super. Trennung. Trennung vom Vater, vom Vaterhaus. Auch wenn wir nicht an Gott glauben, ich glaube, dass, wenn man mal wirklich nachguckt bei den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass da immer irgendwas ist, eine Sehnsucht, ein Antrieb, eine Leere, irgendwas. Und sie versuchen es zu füllen mit Dingen, die es einfach nicht füllen können. Diese Trennung. Wir haben uns gegen Gott aufgelehnt. Wir wollten nicht mehr bei ihm bleiben in dieser schönen Harmonie, in dieser wunderbaren Atmosphäre. Die Beziehung ist kaputt. Das ist das, was die Bibel mit dem alten Begriff Sünde nennt. Und es meint nicht, dass wir irgendwann sterben, sondern das meint, wir werden für ewig von Gott getrennt sein. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das ist der jüngere Sohn. Und der Vater hat aber noch einen älteren Sohn. Der ältere Sohn, der ist zwar nicht von zu Hause weggelaufen, aber der war auch nicht beim Vater. Der hatte sich hier so eine kleine Hütte gebaut, so eine Art Dienerhütte und lebte da. Äußerlich nah am Vater dran, aber innerlich genauso ein Bruch. Ein Angestellter, der ist nicht zu Hause beim Vater. Er lebte auch getrennt von seinem Vater. Geht ihm also ähnlich wie dem jüngeren Sohn diese Distanz. Und dieses Muster finden wir auch bei Christen immer wieder. Dieses Weisen, wie wir es vorher gehört haben, ich muss in diese Beziehung, ich muss da irgendwas für tun, um Gott nahe zu sein. Vielleicht muss ich spenden, vielleicht muss ich mitarbeiten, vielleicht muss ich sonst wie mein Leben für Gott da bringen, weil ich denke, das ist das, was Gott will. Aber wir sind nicht beim Vater. Das ist das Problem dieses Konzeptes. Es reicht nie. Religion überbrückt eben nicht diese Distanz zum Vater. Das schafft sie nicht. Aber es geht ja zum Glück weiter. Jesus erzählt die Geschichte und er sagt, einer dieser Söhne bist du. Einer davon. Du hast vielleicht jetzt vom Vater gehört, von Gott. Vielleicht kennst du ihn auch schon. Aber du bist nicht zu Hause. Du bist irgendwo auf deiner Reise hier, aber du bist nicht beim Vater. Und jetzt kommt das Evangelium, die gute Nachricht. Jetzt kommt sie ins Spiel. Denn Gott hat so eine Wahnsinnssehnsucht nach diesen Söhnen, nach seinen Kindern, dass er sagt, hey, ich will bei euch sein, ich habe einen Plan, ich mache mich auf den Weg. Und ihr wisst es, wie wir das machen. Also wenn ihr es nicht wisst, wäre es wirklich schlimm. Er schickt Jesus zu uns. Er schickt seinen Sohn. der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Durch mich kommt ihr zum Vater. Das ist der Weg. Und nun frage ich dich, mein VIP jetzt in dem Fall, wo bist du in dieser Geschichte? Wo befindest du dich? Hier, hier, irgendwo auf dem Weg. Bist du schon beim Vater zu Hause angekommen? Ist dir klar geworden, dass du Jesus brauchst, um dahin zu kommen, in diese Heimat? Und wenn dein VIP oder, ja, wir sagen mal VIP, wenn dein Gegenüber dann sagt, nee, da bin ich noch nicht, aber ich würde so gern dahin. Was kann ich da machen? Na, dann beten wir einfach. Das ist das, was Jesus uns sagt. Wir Christen, wir sagen da mal Übergabegebet zu, aber muss man dem ja nicht sagen, denkt er, was ist ein Übergabegebet? Aber einfach zu sagen, ja, wir beten, wir müssen nicht auf die Knie gehen, du musst auch nicht die Augen zumachen, ich spreche es vor, du kannst es nachsprechen. Jesus, hier bin ich, ich habe gemerkt, dass ich dich brauche, dass ich mein Leben irgendwie an die Wand fahre. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass dein Heiliger Geist in mir wohnen will. Amen. Man kann es natürlich auch länger machen. Aber dieses Gebet zu sprechen, das ist doch der Hammer. Also ich habe es persönlich noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich wünsche es mir so sehr, dass ich auch mal einen VIP habe, den ich dahin führen kann. Bis dahin. Um dann nämlich auch die Geschichte von Jesus zu vervollständigen und zu sagen, was passiert denn, wenn das passiert ist? Wenn du jetzt gesagt hast, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, dann ist es nicht so still wie hier. Das könnt ihr mir glauben. Dann ist da ein Riesenjubel, eine Riesenparty und der Mensch hier, VIP, der freut sich und der ganze Himmel freut sich mit. Und wir dürfen uns natürlich auch mitfreuen, weil das ist einfach gigantisch. Wenn man so ein Fest feiern kann, weil der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist. So oder auch ganz anders kann man das kurz wiedergeben. Wenn ihr merkt, ja doch, es ist jetzt mal an der Zeit, für mein VIP diese Sache zu erklären. Ich wünsche euch viel Freude dabei, viel Feingefühl auch. Manchmal geht der Laden natürlich auch runter, da merkst du, okay, nein, es ist jetzt nicht dran, mit dem zu beten, aber immer wieder diesen Weg weiterzugehen. Vielleicht kannst du dein VIP von hier ein Stückchen weiter nach oben begleiten und du merkst es gar nicht. Aber ich glaube, dass es immer weitere Schritte sind. Vielleicht beim einen ein Riesenschritt, aber bei den meisten sind es immer kleine Steps, Step by Step, dahin zu kommen zu Jesus. Und ich glaube, dass da Übung auch einfach den Meister macht. Einfach immer wieder zu machen. Wen wirst du einladen? Wen wirst du einladen? Bleib an deinen VIPs dran. Ich habe mir vorgenommen, auch wenn die 42 Tage jetzt um sind, ich werde weiter für diese drei Frauen beten. Ich habe nämlich gemerkt, dass genau in diesen Wochen, wo wir das hatten, zwei von den dreien, die waren in der dicksten Kacke. Also denen geht es richtig dreckig. Und da wusste ich, okay, ich kann eh nichts machen, aber ich bin jetzt da dran, ich bete für die und ich bin gespannt, was Gott da wann tun wird. Deswegen muss ich da jetzt dranbleiben, ich kann gar nicht anders. Und das wünsche ich dir auch. Und wenn du noch kein VIP hast, es gibt eine Menge. Schau dich einfach mal um. Ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für die beste Nachricht, die du uns gegeben hast, die durch deinen Sohn in diese Welt kam, die uns den Weg zu dir, zu dem Vater wieder ermöglicht hat. Und nicht aus uns, sondern weil du das gemacht hast. Und wir wären alle verloren, wenn es dich nicht gäbe. Und du schenkst uns Menschen in unser Leben, du schickst sie uns über den Weg und wir möchten für sie beten, wir möchten an ihnen dranbleiben, unsere VIPs vor deinen Thron zu bringen, vor deine Füße zu legen. Und wir bitten dich, dass du an und in ihn wirkst, dass du uns die richtigen Worte, die Zeit, ja die Geduld und die guten Ideen, Gedanken schenkst, um diesen Menschen deine gute Botschaft zu bringen. Wir möchten darauf vertrauen, dass du an ihn wirkst, dass dein Geist da schon am Arbeiten ist. Und wir freuen uns so sehr, wenn unsere VIPs eines Tages auch an deinem reich gedeckten Tisch sitzen dürfen und feiern dürfen, weil du sie so unwahrscheinlich doll liebst. Amen.